Guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Geschwister. Ich freue mich über jeden, der da ist. Könnt ihr mich hören? Bin ich zu verstehen? Jetzt besser? Wie auch immer. Jürgen ist so nett und unterstützt. Jetzt? Okay. Ja, ich möchte zu Beginn beten. Das ist wichtig. Herr, du bist gegenwärtig in unserer Mitte und doch möchten wir dich von Herzen einladen, dass du auch heute Morgen unter uns wirkst mit deinem Heiligen Geist. Wir haben heute Pfingsten, wir feiern dieses Fest, dass du als lebendiger Gott wirksam bist in unserer Mitte, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, Herr, und wir wollen dir alle Freiheit einräumen. Und freuen uns darauf, dass du uns bewegst heute Morgen. Amen. Amen. Ja, Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, der Frieden und Versöhnung stiften will zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mitmensch. Und ich habe euch heute eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich im Internet gefunden habe von einem unbekannten Verfasser. In dieser Geschichte geht es um zwei Eisblöcke. Das Verhältnis zwischen ihnen war sehr kühl, was nicht verwunderlich ist. Der eine dachte, warum kommt der andere nicht näher zu mir? Aber der Eisblock konnte nicht gehen und kommen. Da dachte der eine, wenn der andere auftaut, dann taue ich auch auf. Aber weil der Eisblock nicht von selbst auftaute, taute keiner von beiden auf. So geschah es, dass niemand auf sie zukam und jeder noch mehr in sich selbst vereiste. Nach Monaten, oder war es nach Jahren? Da entdeckte der eine Eisblock eines Mittags, als die Sonne strahlte, dass er schmelzen konnte und er sah, dass er sich zu Wasser verflüchtigte und dass er doch noch er selbst war. Auch der andere machte diese wunderbare Entdeckung. Über die ganz alltäglichen Wassergräben flossen sie aufeinander zu. Sie begegneten sich. Zwar spürten sie die Kälte noch, aber auch ihre Schwachheit und ihren guten Willen, ihre eigene Not und die Not des anderen. Sie fanden, dass sie einander nötig hatten und zusammenbleiben müssten. Da kam ein Kind und dann noch eins. Und noch andere Kinder. Und die ließen kleine Schiffe auf dem großen, starken Wasser fahren. Die Eisblöcke hörten, dass die Kinder glücklich waren. Und diese Freude spiegelte sich wie eine Sonne im Wasser. Ja, die Ankündigungen. Stoppst du das Ding? Also Pause, ne? Nicht stoppen.
Ja, ihr Lieben, ich bin ja die Woche über jetzt in Oslo gewesen, habe da eine Pfingstgemeinde besucht, wo ich über der Alia gesprochen habe, von den Pastor, wie heißt er jetzt noch, Gerson, soll ich die Gemeinde herzlich grüßen. Wer weiß, wenn der mal hier in unsere Gefilde kommt, vielleicht guckt er hier auch mal rein. Nee, also ich muss sagen, die haben da auch viel an Arbeit jetzt mit ukrainischen Flüchtlingen. Und das war schön zu hören, wie da wirklich Hand in Hand gearbeitet wird. Und Ich muss euch sagen, das Wetter war fürchterlich, aber das Wetter im Herzen war das Sonnigste, das es überhaupt gab. Denn wir haben sehr viele gute Gespräche gehabt und von den Ukrainern waren 5 dabei, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Preist den Herrn.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen. Pfingsten ist ein Feiertag. Und ich erlebe das eigentlich, seit ich hier bin, dass entgegengesetzt zu den großen Kirchen bei uns an den Feiertagen meistens immer weniger Leute sind. Das ist auch Heiligabend so. Das sind Familienfeiern. Da kommen Leute. Der eine oder andere hat sich bei mir abgemeldet, weil ungläubige Leute kommen, die nicht mit in den Gottesdienst zu schleifen sind. Und andere sind vielleicht weggefahren. Ja, so ist es manchmal. Aber der Herr ist gegenwärtig. Auch heute in unserer Mitte, auch wenn wir nicht so viele sind. Und er will uns auch mit dem Heiligen Geist durch das Wort leiten. Ja, ich war auch am Freitag unterwegs mit Brigitte Teichert. Wir waren in Oldenburg und haben die messianische Jüdin besucht, die ich dort unterbringen konnte, bei der Schwester Kehler. Sie ist 25 Jahre alt. Im August kommt das Kind. Der Vater ist nicht da. Eine hübsche, junge, attraktive Frau. Und wenn du darüber nachdenkst, wie solche Menschen, die dir gerade vor Augen stehen, in der Ukraine abgeschlachtet werden. Glaub's, bei dem Besuch, es ging mir in der Magengrube rum. Ich bin den Gedanken nicht losgeworden, es ist furchtbar. Furchtbar, wenn man so einen Menschen mal persönlich kennenlernt. Sie wissen nicht, wann sie sich wiedersehen. Sie wissen nicht, ob ihr Mann den Krieg überlebt, ob sie am Ende das Kind alleine aufziehen muss. Es ist fürchterlich. Fürchterlich, Kriege sind so fürchterlich, dass es kaum was Fürchterlicheres gibt. Und diese Menschenabschlachterei, und das sind alles Menschen, die mit der ganzen Geschichte nicht das Geringste zu tun haben, so wie wir auch. Ne? Nichts. Die Politiker machen dummes Zeug und die Leute, die nichts damit zu tun haben, müssen den Preis mit ihrem Leben bezahlen. Das ist doch fürchterlich. Fürchterlich, wir beten am laufenden Band dafür. Das ist auch ein Grund, warum wir morgen die Veranstaltung machen. Wir werden auf jeden Fall am Nachmittag 6 Geschwister hier treffen, die unmittelbar in Polen an der ukrainischen Grenze sind, die in die Ukraine reingehen, die es sogar geschafft haben, eine gesamte jüdische Gemeinde mit einem Bus mit 42 Leuten mal eben rauszuholen. Also wir werden da auch tolle Nachrichten, aber auch schlimme Nachrichten erfahren. Das sind dann auch Veranstaltungen von eben ETA International, die wir nicht aufzeichnen dürfen, weil wir auch für Informationen aus Israel kriegen, die wir nicht so ohne weiteres an die Öffentlichkeit weitergeben können. Aber wer sich kurzfristig noch anschließen will, herzlich willkommen. Wer ist es für alles gesorgt? Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass wir hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst haben dürfen, egal ob wir viele oder wenig sind, entscheidend ist, du bist hier und du bist mit deinem Heiligen Geist hier und du hast uns lieb und du möchtest uns segnen heute Morgen. Ja, ich möchte dir jetzt auch die Predigt übergeben und ich bitten, dass du sie segnest, dass du uns geöffnete Ohren gibst, geöffnete Herzen, auch mir. Auch ich brauche das immer wieder, wie alle anderen auch. Sei du mitten unter uns und segne uns, Herr. Und sei du bei all denen, die heute Morgen, aus welchen Gründen noch immer, nicht hier sind, ganz besonders bei den Kranken, die aus gesundheitlichen Gründen die Gemeinde nicht mehr besuchen können. Auch heute wollen wir sie nicht vergessen. Wir wollen an sie denken, wir wollen sie segnen und dich bitten, dass du sie aufrichtest und dass du sie tröstest. Danke jetzt für deine Liebe, für deine Gegenwart. Wir freuen uns, mit dir Gemeinschaft zu haben und zu hören, was du uns zu sagen hast. Amen.
Amen.
Ich fange mal so an. Was meinst du? Muss sich in deinem Leben was verändern? Ich weiß, das ist eine gefährliche Frage. Und du solltest dir die Antwort gut überlegen. Wenn du Nein sagst oder denkst, dann ahnst du, dass du mit der Predigt ein Problem bekommst. Denn wenn ich so frage, geht es wahrscheinlich um Veränderung. Wenn du aber Ja sagst, erklärst du vorab deine Bereitschaft zu Veränderungen, aber du weißt noch gar nicht, um welche Veränderung es sich handelt. Und so sehr lieben wir Veränderungen ja gar nicht. Wir sind eher träge und bequeme Wesen. Jedenfalls viele. Nicht alle. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Warum soll sich auch was ändern, wenn wir uns in unserem Leben, in unserem jetzigen Lebensstil und Lebensumfeld gut eingerichtet haben und fast alles einigermaßen gut läuft? Ist doch kein Grund, ne? Wenn es in einer Firma gut läuft oder eine Mannschaft die Meisterschaft gewinnt, dann denken doch die wenigsten an Veränderungen. In der Kirchengemeinde heißt es dann nicht schon wieder was Neues. Und im eigenen Leben strotzen wir auch nicht vor Veränderungsbereitschaft. Das ist nicht so leicht. Wenn es uns schlecht geht, steigt die Bereitschaft für Veränderungen. Aber auch dann ziehen wir uns gerne auf das zurück, was wir noch haben, oder wir greifen auf alte Verhaltensmuster zurück, die wir von früher kennen. Das Alte, auch wenn es nicht mehr gut ist, kennt man, hat sich daran gewöhnt und das gibt Sicherheit. Wie heißt es doch in dem Sprichwort, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ja.
Es ist ja auch die Frage, wer entscheidet, ob und wann und wie Veränderung notwendig ist. Und wenn es Veränderung geben soll, in welche Richtung soll sie gehen? Als die Jünger mit Jesus zusammen waren, hatten sie alles. Warum sollte sich was ändern? Es sollte so weitergehen, nur alles noch besser werden. Dann war mit der Kreuzigung plötzlich alles zerstört. Sie zogen sich zurück auf ihren Kreis, in das, was sie von früher her kannten, auch noch nach Ostern. Das gab Halt, Sicherheit und Schutz. Bei Veränderung dachten sie an Flucht aufs Land, zurück zu Arbeit und Familie, zum alten Leben. Das ist alles ganz normal, eine ganz normale menschliche Verhaltensweise. Aber dann passiert Pfingsten und Gott wirkt durch seinen Geist. Und ich lese aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es kam plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie können wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache hören? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreater und Araber. Wir hörten sie in unseren Sprachen und die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Betrunken. Tja, nicht die Jünger verändern etwas, sondern Gott. Nicht die Jünger bestimmen die Richtung, sondern Gott. Nicht die Jünger entscheiden, ob es nötig ist, sondern Gott. Gott füllt sie an mit seinem Heiligen Geist und der wirkt die Veränderung. Warum eigentlich? Warum wirkt eigentlich der Heilige Geist die Veränderung? Weil der Heilige Geist einige sehr interessante Funktionen hat. Und eine davon ist die, dass der Heilige Geist uns von Sünde überführt. Das ist so ziemlich das Wichtigste überhaupt, das geht ja nicht weiter. In dem Bericht wird von den Feuerzungen geredet, die sich auf die Jünger herabsetzen. Durch das Feuer des Heiligen Geistes fingen sie in ihren Herzen an zu brennen. In den Augen und an der Körperhaltung sieht man, ob ein Mensch innerlich brennt oder müde und ausgebrannt ist. Die Jünger brannten aus Begeisterung über Jesus. Das brachte Bewegung, wie von einem starken Wind. Sie wissen noch gar nicht, wohin sie getrieben werden, aber sie werden mächtig durcheinandergerüttelt durch die göttliche Kraft. Zu sehen ist da eigentlich nichts, aber die Wirkung kann man deutlich spüren. Das Erste, was passiert, ist, und darüber sollten wir auch mal wirklich gründlich nachdenken, die Jünger verlieren ihre Angst vor der unsicheren und gefährlichen Zukunft, vor den Menschen, vor der Begrenztheit ihrer eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Nicht, weil alles wieder so war wie früher mit den alten Gewohnheiten und Sicherheiten, sondern weil sie sich angebunden wissen an den auferstandenen Herrn. Er ist da. Er lebt. Er ist bei ihnen, wie er es versprochen hat. Und sie wissen jetzt ganz tief in ihren Herzen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Wir sind fest mit ihm verbunden, im Leben und im Sterben, in jeder Situation bis in die Ewigkeit. Und ich verstehe, ich bin wertvoll für Gott. Selbst wenn andere etwas anderes sagen oder ich selbst eine andere Meinung über mich habe, Gottes Meinung ist mehr wert. Jesus ist das Wichtigste im Leben. Mein Fundament, meine Hoffnung, mein Halt, aber nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ihr nach draußen geht, um das anderen zu erzählen. Und das ist großartig. Mit dieser Gewissheit brauchen wir keine Angst zu haben. Das wissen die Jünger im Herzen. Das ist die erste und grundlegende Veränderung, die in ihnen geschah und die auch in uns geschehen soll. Überlegt mal, wovor habt ihr Angst? Glaubt ihr, dass Gott mit der Kraft seines Geistes uns die Angst nehmen kann? Natürlich haben wir Angst. Das gehört zum Menschen dazu. Das ist natürlich und es gibt Ängste, die sind positiv, weil sie uns vor Dingen bewahren. Das ist keine Frage. Also Angst kann man auch nicht einfach mal so auf die Seite schieben. Manchmal kann man sie sogar gebrauchen. Und manchmal muss man auch den Verstand gebrauchen. Trotzdem, dass man den Heiligen Geist hat. Aber wovor haben wir Angst? Und könnt ihr das wirklich glauben, von Herzen glauben, dass Gott uns die Angst nehmen kann? Pfingsten ist die Erfüllung einer langen Sehnsucht und Hoffnung von Gott, der sich nach den verlorenen Kindern sehnt, und von Menschen, die sich nach dem verlorenen Paradies sehnen. Gott und Mensch kommen zusammen, und da braucht man niemand mehr Angst zu haben. Und dann passiert die zweite Veränderung. Es entsteht Begeisterung, Leidenschaft, Mut, Freude, Liebe und auch Fantasie. Im griechischen Urtext steht hier das Wort Dynamis, was so viel wie große Kraft bedeutet. Durch Gottes Kraft geschieht das alles, nicht durch unsere Kraft. Wenn Menschen begeistert sind, dann zeigen einige das durch Ausgelassenheit, zum Beispiel Fußballfans, was für Außenstehende wie mich oft nicht nachvollziehbar ist. Ich habe mit Fußball keinen Plan. Andere sieht man mit einem verklärten Blick, zum Beispiel Begeisterte von Musik, Eltern, die von ihren Kindern begeistert sind, oder Verliebte. Und wieder andere arbeiten aus Begeisterung Tag und Nacht leidenschaftlich an einem Projekt, zum Beispiel Forscher. Allen ist gemeinsam, sie können nicht genug davon bekommen und wollen immer mehr davon. Die Jünger werden gepackt von der Sache Jesu. Plötzlich ist sie da, die Begeisterung, die Leidenschaft, der Mut, die Freude, die Hoffnung. Und das alles durch Gottes Geist. Sie fragen nicht mehr, was habe ich davon? Schadet es mir? Kann ich das, was wir finden, kann ich das, wie finden es andere? Sondern sie brennen für Jesus. Die Jünger sind eins geworden mit dem Anliegen Jesu Christi für die anderen Menschen, dass diese Botschaft zu den Menschen muss. Jeder verstand plötzlich die Botschaft in seiner Sprache. Deshalb habt ihr internationale Bibeln mit, damit die Leute wissen, worum es geht. Ich finde das immer wieder klasse, und dass die auch so zur Verfügung gestellt werden, in jeder Größenordnung. Wenn ich das höre, so in der vergangenen Zeit, wie viele Bibeln da in Lübeck verteilt worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr sie mitgezählt habt, Reinhard. Ich habe Menschen kennengelernt, die waren alleine und fanden eine Bibel in dem Zimmer, in dem sie waren. Einer war im Gefängnis und er fing an zu lesen und hat sein Wort Jesus übergeben, ohne dass er irgendjemanden gehabt hat, der ihn dazu ermuntert hat. Dann hat er sogar noch ein Lied geschrieben. Und er war eigentlich angeklagt wegen einem Drogendelikt. Und nachdem er Jesus sein Leben übergeben hat, sind irgendwann die Türen aufgegangen. Man hat ihn einfach rausgelassen und hat nie wieder was von der Justiz gehört. Also Sachen gibt, und das ohne fremde Hilfe, alleine durch den Geist Gottes. Der spricht Menschen an und wir können uns darauf verlassen, dass das passiert. Die jetzige Herrschaft für uns ist doch so, die Botschaft lautet: Der Auferstandene ist der Herr der Welt. Wir können es in allen Fremdsprachen, die wir können, gleichzeitig sagen. Und dann hört es sich ähnlich an wie zu Pfingsten bei den Jüngern. Aber auch sonst können wir die Botschaft auf sehr viel verschiedene Weise weitergeben. Der eine in der Sprache der Alten, der andere in der Sprache der Jugendlichen. Einer spricht zu den Intellektuellen, der andere zu handwerklich Begabten. Und wieder andere zu Konservativen, zu Progressiven und wie auch immer. Jeder kann die Botschaft auf seine Weise verbreiten, wenn er von Jesus brennt. Petrus war ein einfacher Fischer, kein großer Redner. Aber nun steht er auf und redet öffentlich und ohne Angst, die er durch den Heiligen Geist weggenommen gekriegt hat. Ihr erinnert euch, was vor der Kreuzigung mit Petrus los war. Der ist in Deckung gegangen, weil er Angst um sein Leben hatte. Ja, sie waren so begeistert von Jesus, dass ihnen die Angst verloren ging. Die anderen spotten, verleumden, stecken sie ins Gefängnis. Das ist nicht mehr wichtig. Die Fesseln der eigenen Angst, des eigenen Gefängnisses werden aufgebrochen. Und sie werden das, wozu Jesus sie berufen hat, zu Mitarbeitern zu Boten für sein Anliegen nutzen können. Was sollen wir tun, damit wir das Wirken des Heiligen Geistes in uns und unter uns noch stärker spüren? Damit der Trost, die Freude, die Hoffnung, die Liebe in uns stärker werden und wir die Angst verlieren vor Menschen, der Zukunft und allem, was uns bedrohen kann. Die Begeisterung über Jesus wird immer größer und noch leidenschaftlicher für seine Sache eintreten, dass das auch in der Gemeinde noch mehr zum Tragen kommt. Menschenfurcht. Habt ihr Menschenfurcht? Ich war vor 3 Wochen mal wieder in Hennstedt-Ulzburg bei der Tagung, die Sammlung der evangelischen Kirche. Sammlung, wie heißt sie genau? Wie heißt sie? Genau, Sammlung um Bibel und Bekenntnis in der Nordkirche. Und da kam ein Professor mit 2 Doktortiteln und er hielt eine Rede, wo man wirklich genau aufpassen musste, um zu verstehen, was der eigentlich sagt. Bei solchen Gelegenheiten denke ich immer wieder, ich bin in der Universität. Aber ich hatte mit ihm ein Gespräch, ganz unvoreingenommen, ganz offen. Es geht nicht um Ehrfurcht vor irgendwelchen Titeln und Wissen. Es geht immer um Ehrfurcht vor Jesus. Und ich bin heute an einem Punkt, wo ich da keine Unterschiede mehr mache. Ob einer Professor ist oder Hilfsarbeiter, sie alle sind von Gott geliebt und sie alle brauchen Jesus. Amen. Und ich bin nicht schüchtern, weder bei dem einen noch bei dem anderen. Ja, Reichtum, Bildung, Familie, Freunde, Anerkennung, das ist das, was wir vielleicht haben. Aber das, was wir haben, das sollen wir auch Jesus zur Verfügung stellen, damit sein Reich gebaut werden kann. Wir sollen unser Herz nicht daran hängen. Unser Herz soll nur an Jesus hängen. Wir sollen offen sein, dass er in uns sein Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes entzündet, uns neue Wege führen zu lassen, als Einzelne und als Gemeinde. Wir sollen uns von ihm in Beschlag nehmen lassen und begeistern lassen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles weggeben müssen, was wir haben. Aber in den Möglichkeiten, die wir haben, dürfen wir mit dem, was wir haben, dem Herrn dienen. Petrus sagt, dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes und seine Wirkung spüren. In Römer 8, Vers 1 bis 11 heißt es, vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus verbunden sind. Denn dort, wo Jesus ist, gilt, du bist befreit vom Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, dann liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zum Heil und zum Frieden. Denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht, er kann es gar nicht. An denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist. So gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat, wer diesen Geist, den Geist von Jesus, nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Den kriegen wir nämlich in dem Moment, wo wir uns beugen. Unser altes Leben in Reue und Buße rausgeben und das neue Leben in Jesus annehmen. Das ist der Startpunkt, nicht das Ende. Damit geht's los. Wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Also was der Heilige Geist für Auswirkung hat, ne? Man kann nicht genug darüber nachdenken. Vor einiger Zeit habe ich im Internet ein Gemälde gesehen mit dem Titel "Unvollkommenes Bild vom Menschen", hat einer gemalt. Das Bild ist ein Beispiel für unser Leben. Unvollkommen, schräg, verzerrt, mit Brüchen und Fehlern. Und das kann man auch auf eine Gemeinde übertragen. Aber wir bleiben heute bei unserem Leben. Wenn du jetzt die Aufgabe hättest, den vollkommenen Menschen zu malen, wie würdet ihr das machen? Wie würde der aussehen? Nehmen wir mal an, du bist ein begnadeter Maler. Aber was würde am Ende bei dem Bild rauskommen? Ein schönes Bild vielleicht, aber wäre das der vollkommene Mensch? Denn du kannst ja nur das malen, was du in deinem Kopf hast. Deine eigenen Vorstellungen vom vollkommenen Menschen und dann versuchen, das im Leben umzusetzen. Aber ist das vollkommen? Weißt du, wie man Gott zum Lachen bringen kann? Wenn du das nicht weißt, dann erzähle ihm deine Pläne und Vorstellungen. Paulus sagt nicht nur, wie wir unser Leben gestalten, ist unvollkommen und voller Brüche. Auch unsere Vorstellungen von der Vollkommenheit bleiben menschlich und sind fehlerhaft. Und du schaffst es nicht mal, das in deinem Leben umzusetzen, was du für gut und vollkommen hältst. Wie viel weniger schaffst du es, in deinem Leben umzusetzen, was Gott für vollkommen hält? Aber Paulus geht noch weiter. Er sagt, wir sind mit unserer menschlichen Natur nicht nur fehlerhaft und unvollkommen, sodass man sagen könnte, es fehlt nur ein bisschen oder ein bisschen mehr an der Vollkommenheit, sondern er sagt, und das könnt ihr im Römer 3 nachlesen, die menschliche Natur ist völlig falsch gepolt. Sie geht in eine ganz falsche Richtung. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Sport. Wenn ein Fußballspieler ständig aufs eigene Tor schießt, dann ist er nicht unvollkommen, sondern völlig falsch. Auch wenn seine Schüsse noch so gut sind und er vielleicht ein sehr guter Fußballspieler ist. Aber die Gegenseite freut sich über die Eigentore. Und er hat anschließend die Schmach. So beschreibt Paulus hier den Gegensatz zwischen einem Leben, das von der menschlichen Natur bestimmt wird, und einem Leben, das von Geist Gottes bestimmt wird. Ein Leben, das von der menschlichen Natur bestimmt ist, es liegt ihm an dem, was die menschliche Natur will, nämlich selbst zur Geltung kommen. Die Folge ist der Tod, das heißt keine Ewigkeit bei Gott. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf, das heißt, er hört nicht auf ihn, sondern folgt seinen eigenen Plänen und Vorstellungen. Daran hat Gott keinen Gefallen. Es besteht keine Gemeinschaft mit Gott hier und in der Ewigkeit. Ein Leben, das vom Geist Gottes bestimmt wird, das liegt an dem, was Gott will. Die Folge ist Leben, Heil und Frieden. Am Ende steht nicht der Tod, sondern Auferstehung und ewiges Leben. Nur ein Leben, das vom Geist Gottes bestimmt wird, gefällt Gott und kann in die Ewigkeit. Das können wir nicht aus uns selber schaffen. Die einzige Möglichkeit ist, dass Gott selbst etwas Neues schafft, einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung. In Jesus hat Gott uns seinen neuen, göttlichen, vollkommenen Menschen gezeigt, der in allem so war, wie Gott sich das vorgestellt hat. Für uns gibt es nur die eine Möglichkeit, dass Jesus uns fest an sich bindet und durch seinen Geist den neuen Menschen in uns schafft. Nur so können wir zu Menschen werden, die aus reiner Liebe Gottes Willen tun, die so leben wollen, wie Gott es uns vorgestellt hat. Können wir Taten vollbringen, die im Sinne Gottes gut sind und die richtige Richtung haben, die nicht aus der selbstsüchtigen Natur kommen, sondern aus dem Geist Gottes. Dann können wir die Hoffnung auf die Ewigkeit haben dass Gott das, was er hier durch den Glauben an Jesus bei uns beginnt, in der Ewigkeit vollendet. Nämlich durch seinen Geist uns wieder zu vollkommenen Menschen zu machen. Das geht eben nicht durch unsere eigene Kraft, sondern nur durch Jesus. Er will durch seinen Geist in uns wirken. Er will durch seinen Geist auch Dinge bewirken. Wir müssen es nur wollen und zulassen. So will Gott selber das neue, vollkommene Bild deines Lebens malen. Paulus beschreibt in den weiteren Versen dieses Kapitels ein wenig, wie dieses Bild aussieht. Du bist ein Kind Gottes. Und er sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Du bist jemand, der voller Freude auf die Ewigkeit hofft. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters. Genauso wie Christen, wie Christus und zusammen mit ihm, du vertraust ihm ganz und gar, dass er alles in deinem Leben zu einem guten Ziel führt. Was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Du bist gewiss, dass du in Gottes Liebe geborgen bist und nichts dich von der Liebe Gottes trennen kann. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und so verändert Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes unsere Persönlichkeit zu einem Bild hin, das ihm gefällt. Was müssen wir denn nun tun? Das ist ja immer eine Frage, was muss ich tun? Das war die Frage der Leute, die die große Pfingstpredigt von Petrus gehört haben. Als Antwort sagt Petrus in der Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße. Kehrt um. Dazu gehört zunächst die Erkenntnis der eigenen verlorenen Situation, die Erkenntnis, dass wir falsch gepolt leben. Wir müssen begreifen, wie unfähig und begrenzt wir sind, wenn es darum geht, selig zu werden, zum Ebenbild Gottes zu werden, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Unser Denken, Plan, Verstehen reicht dazu nicht aus. Es geht in die falsche Richtung. Wenn wir nochmal auf das Bild vom Fußballer zurückkommen, heißt das, er muss aufhören, seine falsche Spielweise zu rechtfertigen, sondern er muss einsehen, dass es grundsätzlich falsch ist und sich auf die richtige Spielweise einlassen und dann lernen, ordentlich zu spielen. Wir müssen uns voller Sehnsucht und von ganzem Herzen ausstrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich mich nach etwas wirklich sehne, tue ich alles, um das Ersehnte zu bekommen. Wenn wir erkennen, dass Jesus das Wichtigste ist in unserem Leben, dann werden wir alles tun, dass er die Möglichkeit bekommt, mit seinem Heiligen Geist in unserem Leben zu wirken. Mit Jesus wissen wir, er kann aus dem unvollkommenen falschen Bild ein Bild Gottes machen, uns nach Gottes Vorstellungen verändern und gestalten. Das gilt für den Einzelnen und das gilt auch für jede christliche Gemeinde. Amen. Herr Jesus, danke für das Wort heute Morgen. Und danke für deine Zusagen. Und danke für das Geschenk, oder ich sag mal die Geschenke, die du für uns bereitet hast und die wir dankbar annehmen dürfen. Das ist einmal die Wiedergeburt zu neuem Leben in dir. Und das ist das Geschenk des Heiligen Geistes, das uns zurüstet für unser eigenes Leben und für den Dienst, den du uns anvertraust. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist und dass du uns nicht alleine gelassen hast. Du hast gesagt, ich gehe zum Vater und ich sende euch den Tröster. Und dieser Tröster steht uns bis in diese Stunde zur Verfügung. Und dafür preisen wir dich und geben dir alle Ehre. Amen.
Amen. Amen.